Im Rahmen der 17. jüdisch-israelischen Kulturtage in Erfurt war Stuart Treister am 10. November 2009 zu Gast im Kinoclub am Hirschlachufer. Stuart Treister war bis Ende 2004 Direktor des Steven Spielberg Jewish Film Archivs der Hebräischen Universität Jerusalem. Seit 2005 lebt er als freiberuflicher Filmhistoriker in Berlin. Mit Radio Frei sprach er über die schwierige Definition des jüdischen Films, die Probleme des Aufarbeitens und natürlich über Fred Dunkel, der als deutscher Filmemacher die Gründung des Staates Israel begleitete.
Herr Treister, Sie sind einer der Fachmänner für jüdischen Film, kann man sagen. Dann müsste natürlich als allererstes die Frage gestellt werden, gibt es so etwas wie den jüdischen Film überhaupt?
Ja, das ist eine Frage, die man öfter besprecht und fragt, gibt es das wirklich und wie definiert man das? Und ich würde sagen, ganz grob ist es vielleicht richtig zu sagen, alles, was irgendwie diese Thematik anrührt, könnte man so definieren.
Was meint diese Thematik?
Ja, also Israel, Judentum, diese Sachen sind irgendwie immer verbunden miteinander. Also es gibt schon viel Judentum ohne Israel, aber es gibt wenig Israel, das überhaupt keinen Begegnungspunkt mit das Judentum hat, in irgendeiner Art und Weise.
Dennoch spricht man ja nicht von einem hinduistischen Film oder einem muslimischen Film oder einem christlichen Film. Wo liegt da die Besonderheit im jüdischen, in dem jüdischen Film?
Erstens, vielleicht könnte man und dürfte man das auch machen, aber ja, einer die Probleme ist schließlich, dass man hat diese komische von Definition überhaupt was jüdisch oder Jude oder was. Es ist ein sehr problematischen anderen Sachen, die Sie jetzt erwähnt haben. Das ist entweder eine Religion oder also es ist nicht nur hier mit im Geschichte des Judentums hat sich diese Fragen so gemischt, Fragen von ethnische Identität, wenn man so weit gehen dürfte, Rasse und Religion selbstverständlich. Man spricht auch heutzutage von vielen Leuten, die sich als kulturell als jüdisch identifizieren, weil sie irgendwelche jüdische Abstammung haben und trotzdem nicht zur Religion sich halten. Es ist einfach eine komplizierte Frage. Ich kenne keine Definition davon, wo alles da umfassend richtig behandelt ist. Man muss immer den Zusammenhang betrachten. Und deswegen ist es eine sehr breite Definition meistens.
Wollen Sie trotzdem versuchen, eine Definition zu geben oder eher nicht?
Ich glaube eher nicht, aber ich bin bereit, jeder Einzelfall einzugehen. Weil es gerade diese Definition, wo so viel Problematik da drin steckt.
Wir hier in Deutschland haben ja ein großes Aufarbeitungsbedürfnis und wir arbeiten ja zurzeit ganz besonders im Kino unserer Geschichte auf, zum Beispiel mit Filmen wie Die Brücke oder Der Untergang. Wie sehen Sie solche Filme, die ja einen großen Zuschauererfolg haben, aber von den Kritikern meistens eher belächelt werden?
Was ich sagen würde, ist, dass jeder so einen Film, also schließlich mit Filme, die Titel, die Sie jetzt erwähnt haben, jeder wird besprochen als Einzelfall. Hätte man das machen dürfen, sollte man, muss man, all diese Fragen. Und ich denke, dass die Fragen betreffen nicht so sehr wirklich die Einzelfilme. Ich glaube, dass diese Filme sind entstanden, wann sie entstanden sind, gerade weil es im Entwicklungsprozess von diesen ja, sehr negativen Anfangspunkt, wenn man das so sagen möchte. Es gibt eine Art natürliche Entwicklung. Es ist genau wie jemand stirbt, da kennt man schon, was die Trauerphasen auch sind. Hier ist etwas anders, es ist nicht nur Trauer, aber ich glaube, dass die Wellen, die große Wellen, die man trotzdem sehen kann, innerhalb der Produktion diesen Film, das ist etwas, das nicht unbedingt abhängig ist von individuellen Filmen, die gedreht wurden. Oder gedreht worden sind. Es geht in eine gewisse Richtung. Je mehr man sich davon zeitlich entfernt, werden gewisse Sachen passieren. Also zum Beispiel Film von Benigni, Das Leben ist schön. Damals kann man einen Film machen, der irgendwie eine Komödie ist und trotzdem in ein KZ spielt. Und es ist nicht die Frage, ob Benigni gerade... Man wird sich irgendwann, genau wie Mel Brooks mal in seinen Geschichte der Welt, also ein musikalisches, großen Tanznummer von die Inquisition gemacht hat, was man vor 500 Jahren hätte nicht machen können. es wird wegen die Entfernung, es wird einfach passieren. Es wird mit Sicherheit Leute verletzt werden dadurch, die irgendwie teilweise entweder das erlebt haben, oder wir reden zweite, dritte Generation, die genauso empfindlich sind, weil es gerade vom Kindheit an geprägt wird. Aber man kann nicht dagegen wirklich kämpfen. Irgendwann innerhalb noch 200-300 Jahren schließlich werden wir 200-300 Jahren entfernt sein von diesen Ereignissen. Und es wäre unnatürlich, wenn wir uns in 300 Jahren uns benehmen werden, als ob es gestern gewesen wäre. Das wäre sehr unnatürlich. Man soll das große Gewicht hier respektieren, was alles hat. Aber man kann, glaube ich, diesen Prozessen nicht anhalten. Es geht in diese Richtung. Und wir sind schon 70 Jahre nach Kriegsausbruch. Ja, die meisten Leute, die erwachsen waren zu dieser Zeit, leben nicht mehr. Und es wird anders aussehen, auch wenn es weh tut.
Aber gibt es nicht eine besondere historische Verantwortung, der man sich gerade in der Frage des Holocaustes so besonders verpflichtet sehen müsste, gerade auch in der filmischen, in der künstlerischen Bearbeitung?
Ich betrachte alles als ein, das heißt, wie man in Literatur und Alltagsverhalten, nicht nur Film, das ist alles ein Teil von einem ganzen großen Komplex. Und man hört immer schließlich die Verantwortung der Deutschen von späteren Generationen. Ja, sie können keine Verantwortung haben, und ich stimme zu. Es ist unmöglich, jemanden zu beschuldigen für etwas, das die Vorfahren oder anderen Menschen im gleichen Nation gemacht haben. Ich möchte sogar einen Schritt weiter gehen, weil schließlich immer, es ist eine provokante These vielleicht. Es ist sehr leicht zu sagen, dass die Jugend von später keine Verantwortung tragen können. Das ist völlig in Ordnung zu sagen. Aber man dürfte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, das ist unmöglich, sie sind noch weniger schuld, weil sie zur Welt kamen danach. Und öfter wird die deutsche Kultur von früher, also betrachtet, also ja, das kommt bevor die Nazis, das muss okay sein. Aber was kam bevor die Nazis? War das auch nicht verantwortlich, dass es zu diesem Stand kommen könnte? Also ich sage das besonders, um provokant zu sein, um zu provozieren ein bisschen. Man muss das auch anschauen. Wenn schon, trägt die pränazistische Vergangenheit mehr Verantwortung, als was danach kommt. Es ist unmöglich, einfach jemand für die Taten seines Vorfahrens zu beschuldigen. Es geht nicht, obwohl es in der Bibel gerade passiert, ne, immer.
Im Kunstsektor selbst, also denken wir zum Beispiel an die schon fast denkwürdige Rede von Martin Walzer, ja, setzt ja gerade ein, ja, kann man sagen, Umdenken ein. Wäre das ein Wort, was sich im künstlerischen Sektor gerade in der derzeitigen Aufarbeitungswelle auch manifestiert, oder ist es eher ein Anderssehen?
Es wird nicht langfristig möglich, irgendwie Themen tabu zu halten. Es geht einfach nicht. Es wird sich langsam ändern vielleicht, aber die Filme von Danny Levy zum Beispiel, wo er sich viel mehr als andere sich über Sachen, die schwere Sachen gerade lächerlich macht. Ich finde, als er Alles auf Zucker gemacht hat, eine jüdische Komödie aus Deutschland, wie kann das sein? Ja? Oder endlich mal, als ein Zeichen, dass die Sachen normal sind. Ich habe diese Bemerkung habe ich gehört, bevor ich den Film gesehen habe. Das eigentlich kehrt das sehr wahnsinnig zurück, noch bevor Zeiten, weil die religiösen Stereotypen so stark waren im Film. Aber immerhin, es ist ein Schritt weiter, die Sachen zu normalisieren. Und dieser Normalisationsprozess wird nicht leicht sein.
Wächst hier etwas zusammen, was eigentlich zusammengehört? Immerhin ist das Jiddische ja ein wichtiger Teil der deutschen Kultur und auch der deutschen Sprache geworden beispielsweise.
Das ist schon eine sehr interessante Frage, weil gerade wenn man in Israel denkt, also das Jiddisch wurde, also es gibt das einzige Wort, das man wirklich verwendet, brutal unterdrückt in Israel oder in Palästina bevor Staatsgründung noch und auch danach. Und es ist total schade, dass das passiert ist. Es, Ich glaube, viele Leute möchten sich dafür entschuldigen heute, dass sie es gemacht haben. Und es stimmt auch, dass in die jiddische Sprache sieht man klarer als in irgendwas anders gerade die Verbindung zum Deutschen schließlich, weil die Ähnlichkeiten. Ich nehme an, dass auch wenn Sie kein Hebräisch können, können Sie ein bisschen Jiddisch schon verstehen.
Sie präsentieren heute den Film Dunkels Last Film. Können Sie kurz umreißen, worum es in diesem Film geht?
Ja, er ist ein interessanter Fall. Es heißt, ursprünglich ein nicht-jüdischer Filmemacher aus Erfurt, das ist das Interessante hier gerade, der einer die Filmemacher des zionistischen Bewegung geworden ist. Es ist, weil seine Frau jüdisch gewesen ist und er ist nach Palästina gegangen, hat da eigentlich als Jude gelebt, ohne einen zu sein. Oder hat sich, soweit ich weiß, nie konvertieren lassen oder sowas. Und ich begleite auch persönlich ein bisschen diese Geschichte. Also schließlich, ich bin stellvertretender Direktor und Direktor des Archivs, der diese Sammlung von Dunkel wirklich aufbewahrt habe. Und ich kann mich erinnern, es war vor 20 Jahren eigentlich fast genau, dass das erste Artikel in der Zeitung stand, dass plötzlich diesen eigentlich unbekannten Filmemacher, der einen Tag nach Staatsgründung gestorben ist und die Tochter sucht sein Grab. Und die Tochter war 3 Monate alt. Es ist eine spannende Geschichte. Und dann, also, und wo sind die Filme und wie sehen sie aus? Und warum ist es, dass einer, der eigentlich schöne Arbeiten gemacht hat, so fast total vergessen wurde? Und hier hat man im Film, obwohl es kein sehr langer Epos hier ist, ist trotzdem ein rätselhaftes Fahrt in die Vergangenheit. Was kann man noch entdecken? Wer war diese Person? Was kann man noch über ihn entdecken? Weil die Tochter hatte keine Erinnerung. Sie ist 3 Monate alt gewesen, als er gestorben ist. Und es ist gut, dass es diesen einen Film zumindest gibt. Dreh des Films selber ich war damit nicht direkt mit dem Dreh des Films verbunden. Aber hier war die Frage, dass die ganze Zeit, wir hatten schon die Sammlung in unser Archiv, wir haben das von der Familie bekommen, aber Bedingung der Dunkels Tochter war, man darf die Filme innerhalb des Archivs anschauen, aber niemand dürfte es in irgendeiner Dokumentation verwenden, bis der Film über ihr Vater gedreht wurde. Also, und das hat lang gedauert. Der Film kam, glaube ich, 2005 raus oder 2006 sogar. Und das erste Zeitungsartikel darüber erschien 1989, vor 20 Jahren. Hat sehr, sehr lang gedauert. Endlich ist davon was geworden und diese schönen Aufnahmen sind seit Anfang 2005 offiziell zugänglich. Also Filmemacher und so weiter können sie verwenden. Und das war eine weitere unbekannte Quelle mit gewisse ganz schöne Aspekten und Elementen drin. Es gibt auch Familienaufnahmen da drin, die man im Film sehen kann. Der Mann hatte auch Humor, hat solche kleine Szenchen inszeniert, wie er versucht, Zeitung zu lesen und die kleine neugeborene Tochter ihn ununterbrochen stört. Es ist eine, bis diesen Film rausgekommen ist eigentlich, fast unbekannte Ecke von einer relativ interessanten Filmgeschichte.
Abschließend vielleicht die Frage, die wahrscheinlich Interpretation erfordert. Warum war er so lange verschollen, der Fred Dunkel? Warum hat man sich nicht an ihn erinnert?
Ich glaube, das ist hauptsächlich der Fall ist, erstens hat er 16mm Filme produziert. Das heißt, das liegt dann irgendwo herum. Es ist die waren keine große Produktion. Und zweitrangig würde ich sagen, wahrscheinlich, weil er so eine kleine Operation da war. Er war keine große Firma. Das heißt, im Moment, dass der Mann selber gestorben ist, war niemand, der das weitertreibt. Ich habe mit einer mal geredet, der meinte, der ein bisschen mit Film damals zu tun hatte und er sagt, ja, Dunkels Witwe hat mir ja das angeboten, ich soll das Geschäft weitermachen nach seinem Tod, aber ich dachte, nee, das ist nicht für mich jetzt und so weiter. Also es ging nicht weiter einfach und der Mann selber, er wusste genau, was er tun wollte und er war sehr, sehr assertiv, wie er das gemacht hat und im Moment, dass so ein Mann fehlt, dann vergisst man einfach, die Welt geht weiter. Und da besonders die Tochter ihn nicht persönlich kannte, da war es sehr schwierig, dass das wirklich weitergeht. Sie hatte die Filme jahrelang auch nie gesehen selber.
Okay, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen eine schöne Filmvorführung.
Danke.
Tschüss.